wie kommt ein Süddeutscher dazu, sich mit Aspekten preußischer Geschichte, zumal mit der Biografie Friedrichs des Großen, zu befassen? Zum einen, weil der Produzent Herr Heidenreich der Meinung ist, es würde dem folgenden Essay eine gewisse Pikanterie verleihen. Zum anderen ist nicht von der Hand zu weisen, dass Friedrich II. Derjenige Hohenzoller war, den man in Bayern am wenigsten als Saupreis abzuqualifizieren Anlass hat. Er war es und nicht der damals regierende Kurfürst Karl Theodor, der im sogenannten Kartoffelkrieg von 1778 bis 79 Bayerns Souveränität vor österreichischem Zugriff bewahrte. Das geschah natürlich aus politischem Kalkül, doch ist es Friedrich anzurechnen, dass er seine Soldaten zum Schutz Bayerns gen Süden schickte. Es ist gut möglich, dass der Preußenkönig in den Jahren kurz vor seinem Tod in Bayern deswegen eine größere Verehrung erfuhr als in seinen eigenen Landen. Wer damals, also in den Jahren kurz vor seinem Tod, mit ihm zu tun hatte, der bekam in erster Linie seine Misanthropie zu spüren. Er mochte sich auch entsetzen, wie sehr der Monarch seine Person vernachlässigte. Bruno Frank beschrieb in seinem Roman Tage des Königs, wie Friedrich sich daran weidete, wenn ihm wieder ein Zahn aus dem Munde fiel, wenn seine Kleidung recht sauer und dumpfig nach Tabak roch, wie schön er es empfand, so armselig und heruntergekommen in einer Art Weißzeugkammer in der Brutwärme zu sitzen, während einen das ganze Geschlecht der lebenden Menschen über die Wolken versetzte, während man wusste, dass man dort oben durch die Zeiten unverrückbar bleiben würde als ein Sternbild. Das war in zynischer Greifbarkeit genossen, so Franks Resümee, ein höchstes, schönstes, der wahre, radikale Triumph des Geistes. Friedrichs Verstand hatte in der Tat damals nichts von seiner Schärfe verloren, doch begann ihm seinen langen Jahren der Feldzüge gequälter Körper den Dienst zu versagen. Und dachte er nicht immer wieder an die Menschen, die ihn geformt oder auch verformt hatten, an die Feinde und an die Freunde? Mit Schloss Sanssouci hatte er sich ein Refugium geschaffen, in dem er trefflich die Rolle des Roi Philosoph spielen konnte. In der dortigen, selbstgewählten Einsamkeit war er aber auch seinen oft schmerzlichen Erinnerungen ausgeliefert. Die angenehmsten Reminiszenzen verband er sicherlich mit Rheinsberg, gelegen in der nördlichen Gegend des Ruppinschen Kreises, nicht weit von der mecklenburgischen und der Prignitzschen Grenze, wie es Karl Wilhelm von Hennert 1778 beschreibt. Das kronprinzliche Schloss Rheinsberg ist ein Ort, der so gar nichts mit dem Roi Connétable, dem Feldherrn Friedrich, zu tun zu haben scheint, aber alles mit der typischen Lebenswelt eines unbefangenen Rokoko-Fürsten. In Potsdam hatte der junge Fritz die militärische Fuchtel kennen und verabscheuen gelernt und sich in Wusterhausen mit einer von seinem Vater gerne gepflegten bäuerlichen Derbheit abfinden müssen. Der Versuch Friedrichs, im August 1730 mit Hilfe seines Freundes Katte, der von ihm so empfundenen Tristesse von Kommiss, Kirche und Kabinetten zu entfliehen, wurde von seinem königlichen Vater als Desertion gewertet. Nicht Friedrich, aber der Mitwisser Katte büßte dafür mit dem Leben. Friedrich wurde zur Festungshaft in Küstrin verurteilt. Die Haftbedingungen, die anfänglich hart waren und ein Musizierverbot umfassten, wurden ab November 1730 stetig abgemildert. Diese Erleichterungen waren aber an das Wohlverhalten und damit an die Unterwerfung Friedrichs unter den Willen des Vaters gebunden. Der Kronprinz wurde zuerst in der Küstriner Kriegs- und Domänenkammer beschäftigt. 1731 wurde seine Verheiratung mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern angebahnt, wobei der König ihm die Ehe erst im Februar des folgenden Jahres offiziell vorschlug. Das Heiratsprojekt entsprach der Staatsräson und nicht den Neigungen Friedrichs. Elisabeth Christine war eine Nichte des deutsch-römischen Kaisers Karl. Sie sollte die Hohenzollern fester an das Erzhaus binden. Nach 1731 versöhnte sich König Friedrich Wilhelm öffentlich mit seinem Sohn, jedoch nicht ohne ihm ein weiteres Mal ins Gewissen zu reden und an seine Treue und Gehorsamspflicht dem Herrscher gegenüber zu erinnern. Höre, mein Kerl, wenn du auf 60 oder 70 Jahre alt wärst, so sollst du mich nichts vorschreiben. Ein Kniefall des Kronprinzen und die öffentliche Umarmung von Vater und Sohn beendete zumindest fördergründig das tiefe Zerwürfnis der beiden. Friedrich fügte sich, vergaß wohl aber keine der Demütigungen und Verwundungen, die ihm sein Vater zugefügt hatte. Aber, so Leopold von Ranke, die Disziplin des Schreckens stählte die Seele Friedrichs, die dadurch nicht unterjocht wurde. Friedrich Wilhelm seinerseits versäumte nicht, Friedrich weiter durch einen Oberst von Bredow überwachen zu lassen. Eine Frau von Katsch, Oberhofmeisterin der Kronprinzessin, sollte in Rheinsberg schließlich wie es Andrew Hamilton beschrieb, als Hemmschuh fungieren, sobald das Rad des geselligen Vergnügens einmal bergab zu rollen begann. Friedrich gab seinem Vater fortan keinen Anlass zu Groll und neuerlichen Sanktionen. Er willigte in die Ehe mit Elisabeth Christine ein und erhielt im Gegenzug seine Freiheit zurück. Diese Freiheit bestand in der Übernahme der Chefstelle des Infanterieregiments Nummer 15, ehemals von der Goltz, am 29. Februar 1732. Ab 1733 lag das Regiment in Nauen und Ruppin. Im Juni des gleichen Jahres heiratete Friedrich Elisabeth Christine auf Schloss Salzdahlum bei Wolfenbüttel. Ab 1733 wohnte Friedrich an seinem Dienstort Ruppin. Seine Aufgaben als Oberst seines Regiments erfüllte er zur Zufriedenheit des Vaters. Nur seinen Freunden gegenüber ließ er durchblicken, wie innervierend er den Gamaschendienst bisweilen empfand. In Ruppin bewohnte Friedrich zuerst ein ganz gutes Haus, das sich wohl zur Wohnung für einen Obersten mit den bescheidenen Ansprüchen eines Soldaten und Junggesellen eignete, aber kein Palais, wie sich für den Thronerben und seine Gemahlin samt Damen und Herren ihres Hofes schickte, so Andrew Hamilton. Friedrich scheint in Ruppin deswegen nicht unglücklich gewesen zu sein. Er genügte seinen Pflichten mit einer Leichtigkeit, die eine schnelle Auffassungsgabe verriet, und einer Akkuratesse, die zeigte, dass er künftig Streit mit dem Vater zu vermeiden bestrebt war, wenn auch aus reiner Vernunft. Er korrespondierte mit dem König in vielen dienstlichen Angelegenheiten. Seine Entscheidungen, etwa in Fragen der Optimierung der wirtschaftlichen Verhältnisse in seinem Zuständigkeitsbereich, fanden oft den Beifall des Plusmachers. Der König war sicherlich darüber unterrichtet, dass der Kronprinz sich nicht nur mit den Belangen seines Regiments und seines Amtes Ruppin befasste. Friedrich lebte in seiner dienstfreien Zeit so unbeschwert, wie es seine Stellung zuließ. Ob er tatsächlich übermütig des Nächtens zusammen mit Offizierkameraden die braven Bürger Ruppins ärgerte und ihnen die Fenster einwarf, wie Hamilton behauptet, das sei dahingestellt. Er schuf sich aber schon in jener Zeit einen Ort, an dem er sich den Künsten der Geselligkeit und der geistreichen Unterhaltung widmen konnte, nämlich einen Garten, den er nach dem Landgut des Cicero-Freundes Atticus Amalthea nannte. In der Amalthea ließ er einen Tempel errichten, der ihm und seinen Gästen als sommerlicher Treffpunkt diente, wo man musizierte, diskutierte und wohl auch deklamierte. Doch die Aufenthalte in der Amalthea waren lediglich eine Ouvertüre zum Leben in dem Hort der Musen, welcher das folgende Domizil dem Kronprinzen werden sollte. Der König selbst eröffnete Friedrich die Möglichkeit, das Rittergut Rheinsberg, das unweit Ruppins lag, als standesgemäßen Wohnsitz zu erwerben. Das Schloss wurde renoviert und erweitert und der zugehörige Ort Rheinsberg durch Fördermaßnahmen und Privilegien belebt und für Neusiedler attraktiv gemacht. Jakob Friedrich Bielfeld, einer der Besucher des kronprinzlichen Hofes in Rheinsberg, schrieb im Oktober 1739: Die Lage des Schlosses ist schön. Ein großer See bespült fast seine Mauern und jenseits desselben zieht sich amphitheatralisch ein schöner Wald von Eichen und Buchen hin. Das ehemalige Schloss bestand nur aus dem Hauptgebäude mit einem Flügel, an dessen Ende sich ein alter Turm befand. Dieser sogenannte Klingenbergturm wurde Friedrichs Heimstatt und beherbergte seine Bibliothek, solange das Schloss von den Architekten Johann Gottfried Kemeter und schließlich von Georg Wenceslaus von Knobelsdorf erweitert und von dem Maler Antoine Penn mit Fresken ausgeschmückt wurde. Bielfeld berichtet weiter, das Hauptgebäude wurde ausgebessert und durch Bogenfenster, Statuen und allerhand Verzierungen verschönert. Man baute von der anderen Seite ebenfalls einen Flügel mit einem Turme und vereinigte diese beiden Türme durch eine doppelte Säulenreihe mit Vasen und Gruppen geschmückt. Durch diese Einrichtung gewann das Ganze die Gestalt eines Vierecks. Am Eingang ist eine mit Statuen, die als Laternenträger dienten, besetzte Brücke. Das Innere des Schlosses ist höchst prächtig und geschmackvoll. Überall sieht man vergoldete Bildhauerarbeit, doch ohne Überladung, vereint mit richtigem Urteil. Der Prinz liebt bloß bescheidene Farben. Deshalb sind Möbel und Vorhänge hellviolett, himmelblau, hellgrün und fleischfarben mit Silber eingefasst. Johannes Kunisch erkannte in dem unter Friedrichs Leitung vollendeten Umbau des Schlosses eine Abwendung von einer für den höfischen Absolutismus typischen Bevorzugung von Repräsentationsräumen. Dienten zum Beispiel in Versailles oder dessen deutschen Imitaten Räume als Bühnen für die Inszenierung von Herrschermacht und von Ritualen wie dem Lever und Coucher des Fürsten in seinem Schlafzimmer, so schuf sich Friedrich in Rheinsberg nach Johannes Kunischs Auffassung einen Ort, an dem sich ein epikureisch heiteres Lebensgefühl entfalten konnte. Friedrich ließ, so Kunisch, ein Raumprogramm umsetzen, das unverkennbar die Züge einer neuen philosophisch inspirierten Herrschaftsauffassung trug. Und Friedrich selbst schrieb über Rheinsberg: Es ist ein Zufluchtsort, ein Ort der Studien, das Heim der Freundschaft und der Ruhe. Alles ist ganz einfach. Wir meiden alles Außergewöhnliche und Anspruchsvolle. Wollte man Friedrichs Leben zwischen Dienst und Muse, zwischen Ruppin und Rheinsberg akustisch fassen, so müsste man das schrille Pfeifenquietschen und dumpfe Trommelrollen eines Infanteriespiels mit den lieblichen und warmen Tönen einer Querflöte kontrastieren.